Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Bei mir ist heute der Wolfgang Götz. Er ist Zauberer und hat eine große Eventagentur. Er hat viel zu erzählen. Drum schön, dass du da bist, lieber Wolfgang. Servus.
Servus, Harald. Hallo, grüß dich.
Wie geht's dir?
Ja, eigentlich super. Also da kann man eigentlich nicht meckern.
Ja, du schaust ein bisschen müde aus. Du hast gestern noch eine Zaubershow gehabt.
Ja, nicht nur eine, sondern mehrere in Wolfratshausen, in einem großen Möbelhaus, habe ich Freitag und Samstag gearbeitet. Und ja, das war sehr interessant.
Du hast eine Eventagentur. Wie viele Angestellte hast du denn?
Also aktuell sind 32 Angestellte bei mir in der Firma. Davon sind 20 Auszubildende. Und dann habe ich noch über vielleicht so 160 Minijobber und Freiberufler.
160?
Ja, eine riesengroße Menge an Menschen.
Angefangen hat ja alles mit dem Zaubern. Mhm. Hast du nicht irgendwann mal sogar einen Preis gewonnen?
Ja, ich habe 2004 bei den Meisterschaften vom Magischen Zirkel von Deutschland in der Kinderzauberkunst abgeräumt.
Ach, du unterhältst praktisch Kinder, aber auch bestimmt Erwachsene.
Genau, also in der Zauberei gibt es verschiedene Sparten. Und da gibt es zum Beispiel eben die Kinderzauberkunst, dann gibt es die Mentalmagie, also wenn man mit Gedankenübertragung und solche Sachen macht, ja. Dann gibt es so Salonmagie, das kann man sich so vorstellen wie bei so einem runden Geburtstag. Ein Zauberer, der in Mitte steht und für eine kleinere Gruppe performt. Und dann gibt es natürlich die Illusionisten wie die Ehrlich Brothers oder David Copperfield. Ja, und dann gibt's noch einige andere, nicht so bekannte, kleinere Sparten. Aber das alles umfasst die Zauberei.
Du hast gerade gesagt, Gedankenarbeit. Ganz ehrlich, das sind doch alles nur Tricks.
Nein, das ist alles echt.
Ja, genau. Sehr gut.
Also, nee, das sind echte Tricks, ja.
Ja, echte Tricks. Du glaubst an Magie.
Also ich glaube an die Magie auf jeden Fall, denn es ist schon magisch, was in den letzten 30 Jahren passiert ist. Dass ich dahin gekommen bin, wo ich heute bin, das hat ganz viel mit Glück oder einfach mit Magie zu tun. Denn das hätte ich mir damals nicht träumen lassen. Als ich nach meiner Bundeswehrzeit den Plan gefasst habe, Zauberer zu sein, hauptberuflich, haben meine ganzen Kollegen, die es auch gibt, also es gibt da einige Kollegen in unserer Gegend, die waren alle Hobby Zauberer, hatten alle einen festen Beruf und haben halt nebenbei gezaubert. Die haben dann gesagt, also beruflich, das geht nicht, das kann man nicht machen, da kann man nicht leben davon. Und ich habe gesagt, doch, das muss gehen, das will ich machen. Und dann habe ich das angefangen und mit einer D-Mark, einem alten Opel Corsa und einem großen Traum.
Wann bist du dann das erste Mal mit der Magie, mit dem Zaubern in Berührung gekommen?
Das war etwas früher schon, so mit 8 und 9 ungefähr. Da habe ich mit einem Zauberkasten angefangen zu spielen, wie viele oder fast wahrscheinlich, ich habe irgendwann was mal gelesen, ich glaube 70% der Deutschen haben als Kinder mit einem Zauberkasten gespielt. Und davon, von den 70%, sind 3 oder 4%, wo dann später mal Zauberer werden.
Die Zaubertricks im Zauberkasten sind ja oft, ich sage jetzt mal, nicht die besten, aber um ein echter Zauberer zu werden, muss man ja noch viel mehr herbringen oder noch viel mehr Tricks auf Lager haben. Wie hast du dir die Tricks angeeignet und wo findet man die?
Also in meiner Zeit, in meiner Kindheit war das noch richtig schwierig. Es gab bei uns, also ich komme ja von Parkstein im Landkreis Neustadt an der Waldnaab und in Parkstein war halt eine kleine Gemeindebibliothek. Die hatten 4 Zauberbücher, die konnte ich irgendwann auswendig und dann war es eben aus. Also mehr Möglichkeiten gab es da nicht. Dann war ein Zauberer bei uns in der Schule, den habe ich angeschaut und dann habe ich den etwas genervt einige Zeit lang und habe von dem viel gelernt.
Ach, der hat dir dann Tricks verraten. Er hat gesagt, ja, Bub, jetzt nerv nicht, also so funktioniert's.
Ja, also ich habe eben damals erfahren, dass er in der Nachbarortschaft wohnt und bin dann gleich mit dem Fahrrad dorthin gefahren, habe bei dem geklopft und gesagt, hey, ich will Zauberer werden. Und dann hat er halt Mitleid irgendwo gehabt und wollte halt mir auch ein bisschen was zeigen. Und aus dem ist halt raus geworden, dass er dann sein Assistent wurde und mit ihm irgendwann gezaubert habe, dann in seiner Show die ersten eigenen Tricks zeigen durfte, bis hin ich dann mal einen eigenen Auftritt absolviert habe.
Und dann warst du bei der Bundeswehr. Was hast du eigentlich gelernt?
Ich habe Einzelhandelskaufmann gelernt in einem Tapeten- und Teppichbodengeschäft in Weiden. Und das hat mir sehr gut gefallen und es war auch ganz wichtig, denn das ganze Verkäuferische von damals hat ganz viel Einfluss auf meine spätere Tätigkeit als Eventverkäufer. Da war das ganz, ganz wichtig, einfach zu wissen, was ist eine Handelskalkulation, was sind deine Einnahmen, deine Ausgaben, deine Kosten und wie kommst du auf einen grünen Zweig. Ohne das hätte ich das wahrscheinlich nie machen können, ohne diese Ausbildung als Einzelhandelskaufmann.
Aber in der Bundeswehr hattest ja du diese Eventagentur oder das, was du heute machst, noch gar nicht im Kopf. Du wolltest ein ganz einfacher Zauberer sein, der auf Kindergeburtstagen und weiteren Festivitäten auftritt.
Ja, eigentlich grundsätzlich schon. Ich habe irgendwo auch immer so ein bisschen die Träumerei, war schon so wie David Copperfield in Las Vegas irgendwann, die ganz große Show zu machen. Aber das merkst du dann ziemlich schnell, dass das nicht für jedermann möglich ist. Und dass das noch viel größer ist, als man eigentlich denkt, was da dahinter steckt, ja. Und ich wollte aber auch eigentlich nicht irgendwo, ich wollte schon gerne in meiner Heimat bleiben. Aber in der Heimat, hier in der Oberpfalz, war zu damaliger Zeit, das war 1996, 97, da war ein Zauberer ganz klar eine Sache für Kinder.
Wie hast du dann die Erwachsenen für dich gewinnen können?
Ja, das habe gar nicht ich so sehr gemacht, sondern das ist eigentlich dann der Zahn der Zeit, hat sich das verändert. Und ich habe natürlich, die ersten 10 Jahre waren schon wirklich geprägt von der Kinderzauberei. Da habe ich damals den Zauberkünstler Wobby kennengelernt, der ist aus Marktredwitz. Und das war dann quasi, ich sag mal, mein Mentor, der mich dann sehr unterstützt hat und der mir sehr, sehr viel beigebracht hat. Und vor allem hatte der ein großes Netzwerk und habe mich zu anderen Zauberern wieder mit hingebracht. Und da habe ich wieder neue Freundschaften schließen können. Und jetzt habe ich selbst so ein großes Netzwerk und sind so viele Zauberer, die seit 30 Jahren richtig dicke, enge Freunde sind. Und dann war auch die Mitgliedschaft im Magischen Zirkel irgendwann mal eine Idee. Hab dann dort die Aufnahmeprüfung gemacht im Magischen Zirkel.
Was muss man da machen?
Also grundsätzlich eigentlich, wenn ein junger Mensch, sei es männlich oder weiblich, zum Magischen Zirkel gehen möchte, kann er in einen der 80 Ortszirkel in Deutschland, also der Magische Zirkel ist die Dachorganisation in Deutschland, und es gibt 80 Ortszirkel in Deutschland. Und da kannst du dich quasi bewerben, kannst du hingehen und sagen, ja, ich möchte Zauberer werden. Und dann wird man da auch aufgenommen grundsätzlich. Und die Zauberer im Zirkel schauen halt, ob du nur die ganzen Geheimnisse wissen möchtest oder ob du wirklich auch Zauberer sein möchtest.
Wenn du dir jetzt so eine Show im Fernsehen anschaust, von Copperfield, Ehrlich Brothers, weißt du dann schon immer gleich, wie die das machen? Erkennst du die Tricks oder sitzt du da hin und wieder dort und denkst du dir, wow?
Vieles davon, also man kann die Zauberei irgendwo auch als Handwerk darstellen. Vieles sind handwerkliche Grundlagen, die alle großen Zauberer benutzen, wo man dann sagt, okay, ja, das wird wahrscheinlich so gehen oder wahrscheinlich wird das der so machen. Manchmal sind aber dann auch schon Sachen dabei, wo man wirklich sagt, wow. Und da war vor einem Jahr oder so, habe ich die Ehrlich Brothers gesehen, als sie mit ihren fliegenden Besen, so eine Mutation aus Besen und Motorrad, durch einen Parcours durchgeflogen sind, aus Motorsägen oder aus Kreissägeblättern und so. Also das war schon wirklich krass und das ist dann wirklich schön anzuschauen. Du hast dann schon grundsätzlich eine Idee, das könnte so oder so gehen, aber eigentlich willst du es überhaupt nicht wissen. Du möchtest eigentlich mitträumen.
Ja doch, ich möchte das schon wissen. Bei welchem Trick sagst du jetzt, ich weiß nicht ums Verrecken, wie die das gemacht haben?
Der Beste, das sind so viele wirklich sensationelle Supertricks. Ich war ja schon sehr oft in Las Vegas, haben wir das vor Ort angeschaut und habe auch die ganzen, also ich bin ein bisschen so ein wilder Fan, ich möchte immer die Stars kennenlernen und habe alle großen Stars in Las Vegas persönlich getroffen. Und
ah, tatsächlich, du bist dann da hingefahren und hast auch David Copperfield, wen hast du dann schon alles kennengelernt?
Also David Copperfield habe ich jetzt 3-mal getroffen in meinem Leben. Und einmal durfte ich sogar mit ihm auf der Bühne zaubern. Und das war so das Highlight meines Lebens. Mit dem Großmeister, mit dem David Copperfield, den ich ja wirklich schon immer verehrt habe, mit dem zu zaubern. Also ich war quasi, ich habe nicht mit ihm gezaubert, sondern er mit mir. Da gibt es eine Nummer in seinem Programm, wo er 13 Zuschauer auf die Bühne holt. Diese werden auf eine Tribüne gesetzt. Und diese Tribüne wird mit weißen Vorhängen umhüllt. Man sieht dann die Schatten von den 13 Personen und dann zaubert er diese 13 Personen plötzlich weg. Also er hat mich weggezaubert und die anderen 12 auch. Und wir waren dann plötzlich hinter dem Publikum, ungefähr 50 Meter weiter, sind wir wieder materialisiert, wieder aufgetaucht. Und ja, das war cool.
Ja, ich glaube, dass das sehr cool war. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also es ist ja ein Trick dahinter. Das heißt, irgendwann müsst ihr ja mal den Stuhl auf der Bühne verlassen und dann irgendwo hinlaufen. Sei es mit, dass er euch eure Schatten weiter projiziert hat. Das kann doch der nicht bringen, dass der wildfremde Leute nimmt. Einer der 13 spricht ja dann und sagt, also Leute, war easy, wir mussten dann da durchs Hintertürchen durchgehen.
Naja.
Musstest du da was unterschreiben?
Nein.
Aber du dürftest mir jetzt sagen, wie er es gemacht hat.
David Copperfield hat uns nach diesem Trick im Backstage begrüßt und hat uns gebeten, ganz lieb und nett gebeten, dass wir es nicht verraten.
Aber war es für dich so, na logisch, so und so funktioniert's?
Ich wusste, ich wollte unbedingt auf die Bühne und David Copperfield schmeißt da 13 große Wasserbälle ins Publikum und diese Wasserbälle sollen dann die Zuschauer von rechts nach links irgendwo rumschmeißen und wenn die Musik ausgeht, jeder, der so einen Wasserball hat auf die Bühne, jetzt wie die Wasserbälle gebracht haben, ich kannte den Trick aus dem Fernsehen schon und ich brauche so einen Scheißball, ich muss auf die Bühne. Da habe ich schon mal einen Weg frei gescharrt. Mit meinen Zauberkollegen war ich damals, mit dem Zauberer Valtini und dem Zauberer Giuseppe war ich in Las Vegas. Das war 2013. Und dann habe ich schon alles bereitgelegt und wir hatten etwas weiter Hinterplätze. Und dann, dann haben die Bälle ganz vorne hin und her geworfen und ich habe schon gedacht, oh super, da kommt nie ein Ball zu dir. Und irgendwann kam endlich ein Ball in meine Richtung. Ich habe ihn gepackt, habe ihn über meinen Kopf gehalten und die blöde Musik wollte nicht aufhören.
Und dann bist du rumgelaufen und hast keinen den Ball gegeben und irgendwann...
Die Leute im Außenrum schrien alle, throw it, throw it. Und ich habe so getan, wie ich es verstehen würde und dass ich einfach den Ball behalten konnte, habe mich da gedreht und ja. Und dann war endlich die Musik aus und ich durfte vor zur Bühne mit dem Ball und durfte auf die Bühne. Und das war schon mega. Allein schon nur den Handschlag vom David Copperfield, bevor wir auf die Tribüne stiegen. Und das war schon mega. Und jetzt 2023.
Ja, aber jetzt, bevor, was war 2023?
War ich wieder in Las Vegas und habe den David Copperfield wieder treffen dürfen. Und da war das größte Highlight dann, dass er im Backstage für mich und meine Freunde gezaubert hat in einer ganz kleinen Gruppe von 10 Leuten. Und so hautnah beim Zaubern bei David Copperfield zu sein, das ist irre.
Also ich habe ihn ja auch erleben dürfen.
Ja.
In der ersten Reihe 2022 in Las Vegas. Und also ich sage ganz ehrlich, mich hat es jetzt nicht so von den Socken gehauen. Ich meine, der Mann macht ja wöchentlich zweimal täglich 2 Shows.
600 Shows im Jahr.
Und immer die gleiche.
Ja.
Der hat die runtergeleiert. Sorry, man muss es ehrlich gesagt sagen. So dieser Eindruck, wie es damals war, wie er Fernsehen gemacht hat, meinte er auf die Bühne, der hat ein Gedicht aufgesagt, aber er hat jetzt nicht das Ganze gelebt.
Ist auch die Sache, die ich mir auch immer ganz anders vorgestellt habe und wie ich dann das erste Mal 2003 in Las Vegas war, habe ich das schon gesehen, wie das dort läuft und dass du als Künstler, als Performer eigentlich nur ein Mitarbeiter bist. Das ganz große Geld kassieren die Casino-Betreiber. Auch wenn der Zauberer Millionen verdient, verdienen die im Umkehrschluss Milliarden. Also du bist dort ein Mitarbeiter, ein sehr gut bezahlter Mitarbeiter und du musst funktionieren. Siegfried und Roy hatten meines Wissens noch 14 Tage Urlaub im Jahr und ansonsten waren die immer jeden Abend auf der Bühne. Und Copperfield macht ja oft 2 Shows am Tag.
Ja, 5-mal die Woche.
Öfters noch,
sechsmal. Ja, ja, sechsmal die Woche. Und einen Tag, glaube ich, hat er frei oder macht nur eine Show. Also der ist...
Die Sache ist halt die, er müsste es ja überhaupt nicht machen. Also David Copperfield ist der reichste Zauberer dieser Welt. Es gab noch nie jemanden, der mehr verdient hat. Man schätzt sein Vermögen auf 800 Millionen Dollar. Er hat eine eigene Inselgruppe irgendwo in Hawaii.
Aber wie schaffst du das dann als, ich sage jetzt mal, Zauberer vom Hexenberg, wie du dich nennst, der zwar im Zirkel drin ist, in Las Vegas dann den großen Copperfield zu treffen?
Also wichtig ist schon auch die Mitgliedschaft im Magischen Zirkel, denn wenn man das am Eingang dort von seinem Theater eben sagt, dass man vom Magischen Zirkel Mitglied ist, hat man grundsätzlich bei allen Zauberern schon mal ein kleines Plus.
Ich finde es ja toll, du warst in Las Vegas, da will er lieber den Copperfield treffen, der Englisch spricht, bevor er so zu Siegfried und Roy geht, die aus der gleichen Ecke kommen.
Siegfried und Roy habe ich auch getroffen.
Ah.
Ja, und das war ein riesengroßes Glück in meinem Leben, das so hinzubekommen, weil 2003 im März war meine erste Reise nach Las Vegas und ich habe alles versucht irgendwie, die zu treffen.
Hast du das gemacht?
Erstmal über den deutschen Siegfried und Roy Fanclub, das hat dann gar nichts gebracht. Dann in Las Vegas habe ich die Tickets so gebucht, dass sie am letzten Tag vor unserem Rückflug sind. Dann habe ich dort mir einen Computer organisiert und habe dort einen Brief an Siegfried und Roy geschrieben mit den Plätzen, die wir da gebucht haben und so. Und bin dann 7 Tage lang jeden Abend ins Mirage Hotel gegangen, an den Ticket-Counter und habe gesagt, hier ein Brief an Siegfried, bitte den an Siegfried weitergeben. Ich habe dann rausgefunden, dass sein Manager Phil heißt und habe noch drauf Attention to Phil. Und jeden Tag habe ich den Brief abgegeben. Wir waren mit 7 Zauberern dort. Ja, ich wollte halt irgendwie dieses Treffen haben. Hab keine Rückmeldung, nichts bekommen. Und am letzten Abend, an dem Abend, wo wir die Karten hatten, ging ich dann hin, habe meinen letzten Brief abgegeben und dann sagt er, er möchte meine Karten haben, der Ticketmensch. Und ich wollte die gar nicht hergeben. Und er sagt, Mr. Siegfried says you get better places. Wie? Ja, ihr kriegt bessere Plätze, hat der Siegfried gesagt. Und hat uns die Karten abgenommen und hat uns so ein Page in dieses riesige 1500-Sitzplatz-Theater hineingeführt, ganz vorne an die Bühne, einen Tisch, der direkt an die Bühne angedockt war. Und da saßen wir dann. Und meine Zauberfreunde und ich, wir waren schon im siebten Himmel, dass er uns wahrgenommen hat, der Siegfried. Und dann saßen wir da vor der Show so und dann kam jemand und sagt, who is Mr. Wolfgang? Mr. Wolfgang? Und ich so, das bin ich. Sagt er, ja, also after the show, go to the exit sign and you will meet Siegfried and Roy. Und in dem Moment war es dann aus bei uns, da waren wir fertig. Also Gott, wir werden die heute noch treffen nach der Show. Und wenn es das schon gewesen wäre, dann wäre es schon cool gewesen, aber dann geht's los, die Show geht los. Siegfried und Roy erscheinen in zwei riesengroßen Plexiglasröhren aus einem Nebel heraus, kommen raus, begrüßen ihr Publikum und sagen eine special welcome to our friends from Germany und ein Spot geht auf unseren Tisch. Da war es dann komplett vorbei.
Oh, glaube ich. Und danach sind sie hergekommen und gleich bayerisch gesprochen, so nach dem Motto, servus, schön, dass ihr da seid, super.
Ganz lieb, ganz nett, ganz keine Starallüren, 0,0. Wir waren dann quasi Backstage und dann haben sie den Begleiterinnen von uns, die haben alle kleine Plüschtiger geschenkt bekommen. Und Autogramme und Fotos. Und ich bin ja auch ein Sammler von Sachen, die man nicht sammeln kann. Also die man nicht kaufen kann. Also ich möchte immer Sachen sammeln, die ganz besonders sind und die man nicht kaufen kann.
Wie das Foto mit David Copperfield.
Noch intensiver. Also ich habe damals von der Bühne von Siegfried und Roy Tigerhaare aufgesammelt. Also mit einem Aufkleber habe ich auf der Bühne die Tigerhaare eingesammelt und diese Tigerhaare habe ich jetzt bei mir zu Hause in meiner Vitrine. Und wie gesagt, das war im März 2003 und im Oktober 2003 war der legendäre schlimme Unfall mit dem Tiger, der dann die Show schlagartig beendet hat. Also 6 Monate später hätte es kein
Treffen mehr gegeben.
Ja.
Du hast mich jetzt neugierig gemacht mit den Sachen, die du sammelst. Was ist für dich der wertvollste Gegenstand, der in dieser Vitrine ist?
Eine Serviette.
Okay, welche Serviette?
Eine Serviette, die ich war im Kennedy Space Center in Florida und da ist die Mondkapsel von Neil Armstrong ausgestellt und da ist ja quasi der Dreck, der Verbrennungsdreck vor dem Wiedereintritt an dem Hitzeschutzschild, der ist ja da dran und von dem habe ich mit meiner Serviette eine Probe entnommen.
Sehr, sehr, sehr cool. Wie viele Teile sind da mittlerweile drinnen?
So 20 ungefähr von den Pyramiden in Gizeh, ein Stück von einer Pyramide.
Ist ja gefährlich, ja, mit dem Stein erwischt zu werden beim Zoll, da wärst du ja vorbei gewesen mit der Zaubershow.
Ja, das ist so richtig. Ich glaube, ich kann das jetzt auch sagen. Nach so vielen Jahren, glaube ich, werde ich nicht mehr eingesperrt. Aber ich habe also dieses Stück auch von der Pyramide selbst entnommen.
Du fühlst dich ja sehr mit der Zauberei verbunden.
Sehr.
Warum dann noch eine Eventfirma?
Prinzipiell war es natürlich schon eine finanzielle Geschichte, denn als Zauberer in der Oberpfalz mit Kinderzaubershows wäre ein Überleben schwierig geworden zum Erzielen.
Was haben da deine Eltern überhaupt gesagt, wie du von der Bundeswehr rausgekommen bist und dann sagt der Sohnemann, also Leute, ich gehe nicht mehr zurück in den Verkauf, ich werde jetzt Zauberer.
Ja, das Gespräch gab es während der Bundeswehrzeit schon und mein Vater hat also gesagt, das kannst du komplett vergessen. Du gehst wieder als Verkäufer, das hast du gelernt. Und ich bin dann in einem Möbelhaus in Weiden gelandet und habe da 3 Monate lang als Möbelverkäufer gearbeitet und habe parallel dazu das Geschäft aufgebaut. Also es war so, ich habe in einem Autohaus gezaubert und ein anderer hat dort eine Hüpfburg aufgestellt und wiederum eine andere Person hat dort Kinder geschminkt. Ich konnte damals schon Ballontiere machen und dann dachte ich mir, okay, du bist ja eh da, dann könntest du ja auch diese Miete von dieser Hüpfburg auch dein nennen. Und meine Mutter hat mich früher im Fasching schon immer geschminkt, also habe ich zu meiner Mutter gesagt, du musst jetzt für mich arbeiten, du musst jetzt schminken.
Ach, und der Vater ist daneben gesessen und hat geschimpft, so nach dem Motto, nein, die Mama geht da nicht mit, du gehst wieder ins Möbelhaus, lass das Ganze sein.
Nicht ganz, er war immer offen für solche Sachen, hat immer Sachen mitgemacht und es hat sich ja nicht gleich so herauskristallisiert. Ich habe dann halt im Möbelhaus immer Samstag frei gebraucht. Und mein damaliger Chef hat schon gesagt, also das geht jetzt nicht die ganze Zeit so. Er braucht mich am Samstag im Müllverkauf. Und ich hatte ja damals, ich bin zu allen Autohäusern in der Oberpfalz und habe überall mich beworben. Und gesagt, Leute, ich kann zaubern, ich kann Ballon modellieren, wir können Kinderschminken anbieten und ich kann eine Hüpfburg anbieten. Die habe ich mir in Bayreuth aber gemietet. Also ich hatte nichts. Und dieses gesamte Paket habe ich dann vermietet und das ging wahnsinnig gut. Und mein Vater hat damals, ich habe dann zu meinem Vater gesagt, also ich würde eben gerne das beruflich machen. Und er sagte, damals in der Zeit, wenn du es beruflich machen möchtest, musst du mindestens 2000 D-Mark musst du pro Monat haben, damit du auch mal eine Familie ernähren kannst. Also war das der Punkt. Ich musste schauen, dass ich 2000 Mark hatte. Und ich habe es dann halt bei den Autohäusern geschafft, dass ich 2000 Mark pro Event bekommen habe.
Also ein Event im Monat, alles läuft, der Papa ist glücklich und du kannst weiterarbeiten.
Ich hatte dann 4 Events im ersten Monat, also hatte 8000 Mark verdient. Und dann wollte ich natürlich unbedingt eine Hüpfburg kaufen. Und mein Vater hat gesagt, da spinnst du, Hüpfburg kaufen kannst du nicht machen, das geht doch alles nicht. Und das ging immer so weiter. Mittlerweile habe ich ja 30 Hüpfburgen und wenn ich zu meinem Vater jetzt sage, ich kaufe jetzt eine neue Hüpfburg, sagt er, spinnst du, das geht doch nicht. Das wird wahrscheinlich immer so bleiben.
Immer noch?
Ja.
Und das Ganze hat sich dann automatisiert bis hin zu dieser Größe. Mit 30 Hüpfburgen, über 100 Angestellte, egal ob Minijob oder Hauptangestellte.
Ja, es war ein langer Weg, ein sehr, sehr langer Weg und ein sehr steiniger Weg. Und es war oft so, dass ich kurz vor der Pleite stand und nicht wusste, wie ich meine Rechnungen zahlen sollte. Und dann halt immer den Kopf hoch, immer weiter, weiter, weiter. Und so Wochenenden oder sowas kenne ich nicht. Also ich habe immer gearbeitet, 7 Tage die Woche, immer Vollgas.
Was würdest du jungen Geschäftsgründern raten?
Man muss es wollen und man darf halt, man muss sich einmal komplett davon verabschieden, von irgendeiner, vom Angestelltenverhältnis von 30 oder 35 Stunden Woche, von einem geregelten, sicheren Einkommen. Das alles, das geht da nicht in der Selbstständigkeit. Da muss man wirklich viel, viel arbeiten, um irgendwann irgendwas zu erreichen.
Wenn du jetzt rückblickend auf die letzten 30 Jahre zurückschaust, was war dein größtes Glück?
Viel, ganz viele Sachen. Ganz viele Sachen waren ein großes Glück für mich. Ich hatte irgendwann einen Zauberer in Las Vegas kennengelernt und der ist der Erfinder von der Ronald McDonald-Figur von McDonald's. Und der hat mir eben dann gezeigt, dass er das quasi vermarktet hat an einen Konzern wie McDonald's und damit viel Geld verdient hat. Also alles, was jetzt auf der Welt rumschwirrt an Ronald McDonald, das ist alles seine Schöpfung gewesen. Und er hat mir eben gesagt, mach doch einen Clown für eine Firma und werde zu dieser Firma mit den Firmenfarben, mit dem Namen als dein Namen und so weiter. Und ich habe damals gemerkt oder herausgefunden, dass es Netto-Magendiscount in Pornholz bei Regensburg gibt. Und habe ein Konzept geschrieben, Zauberclown Nettoni. Habe dann angerufen dort und habe gesagt, ich möchte mit dem Marketingleiter sprechen. Heute undenkbar, die haben mich einfach durchgestellt. Und der sagt, hey, das ist eine coole Idee, komm vorbei. Und ich fahre mit meiner alten Schepperkiste nach Pornholz, mit meiner Idee im Gepäck. Und der sagt, ja, das machen wir. Bei allen Neueröffnungen machen wir den Clown Nettoni mit Ballonmodellieren und Zauberei. Ja, und dann sage ich ja, was planen Sie denn, wie viele Neuöffnungen sind das? Ja, 100 pro Jahr. Ja, dann musste ich also ein Angebot abgeben für 100 pro Jahr und habe dann gedacht, okay, was kannst du da verlangen? Dann habe ich gesagt, 1.000 Mark pro Veranstaltung, also 100.000 Mark. Und ich dachte nicht, dass die da Ja sagen, aber die haben Ja gesagt. Und dann habe ich 100 Netto-Marken-Discounts in ganz Deutschland eröffnet mit Firmenauto. Das war für mich schon toll, von denen ein Auto zu bekommen und das zu machen. Ja. Und dann habe ich immer da, wo dieser Supermarkt eröffnet hat, in den Schulen oder Kindergärten gezaubert und die Kinder eingeladen, nachmittags zum Supermarkt zu kommen, zum großen Bonbonregen mit Kinderschminken und Ballonmodellieren. Und es war eine Riesennummer. Und nach einem Jahr hatten die einen neuen Marketingleiter. Ein neuer möchte natürlich was Neues erfinden. Das heißt, er hat mich abgeschossen. Egal wie gut es lief, ich war von heute auf morgen raus. Dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt blöd, aber Kopf in den Sand stecken geht nicht.
Du hattest ja damals bestimmt schon Angestellte, weil ich glaube nicht, dass die Mama 100 Mal mit zum Netto fährt und schminkt.
Ich habe mir Schülerinnen gehabt, die mitgefahren, Studentinnen, die unterschiedlich mitgefahren sind, einmal eine Woche die, einmal eine Woche die. Ich habe also pro Woche 3 Eröffnungen gehabt und da habe ich immer verschiedene Leute mitgenommen. Dann war das eben zu Ende und ich dachte mir, okay, das Konzept, das hat ja funktioniert. Also habe ich den Zauberclown Aladdin erfunden für Aldi und habe gewusst, in Regenstauf ist ja eine Zentrale vom Aldi. Also bin ich da hingefahren, habe mein wunderschönes Konzept, das ich auf einem fremden Computer, ich hatte nicht mal einen Computer, auf einem fremden Computer erstellt habe, ausgedruckt und dorthin gebracht, persönlich. Und habe davon nie wieder was gehört. Also die haben nicht reagiert auf mich. Und auf dem Weg zurück zur Autobahn war da die Niederlassung von Norma Lebensmittelmärkte. Dann dachte ich mir, okay, Norma, warum nicht? Schmeiß einfach mal eine Visitenkarte, so einen kleinen Prospekt, in den Postkasten. Und daraus ist etwas sehr, sehr Großes entstanden. Seit mittlerweile 22 Jahren arbeiten für Norma, mittlerweile in ganz Deutschland mit 100 Neueröffnungen pro Jahr, mit großen, sehr, sehr, sehr großen Paketen, mit Popcorn, mit Ballongirlanden, mit Zauberei, mit Ananasverkostung, Rosenkavalier, Rose im Luftballon und so weiter. Also ist da aus dieser Sache was ganz, ganz Großes geworden und es war eben wieder dieses Glück, dass der Verkaufsleiter dort diesen Prospekt in den Händen hielt und mich angerufen hat und sagt, hey, ich habe in Weiden eine Neueröffnung, könntest du mal da was machen? Und auf der Basis hin sind dann weitere Großkunden dazugekommen.
Unter anderem Edeka-Märkte, XXX-Lutz, habe ich was vergessen?
Nee, das waren Dance-Bio-Märkte.
Und alle Neueröffnungen, wenn bei einer Norma irgendwo die Luftballonschlangen hängen, weiß man, jawohl, das ist PM-Events, das ist
korrekt.
Der Wolfgang Götz aus Weiden.
Ganz genau.
Da ist man schon stolz, oder?
Ja, schon. dass es ist sehr, sehr viel Arbeit, das zu planen. Also jetzt seit letztem Jahr haben wir auch diesen Dance Biomarkt eben und da sind bis zu 17 Biomärkte pro Woche. In jedem Biomarkt sind 2 Leute für uns und jedes Ding braucht ein Auto. Alle Teams brauchen ein Hotel, Ausstattung, Kleidung.
Ja, aber wie schaffst du das? Du kannst das nicht alles irgendwie logistisch regeln. Du musst einen riesen Bürokomplex haben.
Genau.
Und auch eine riesen Lagerfläche. Von wie groß sprechen wir da, wenn da 30 Hüpfburgen drin liegen und die braucht ja die Norma dann oft gar nicht und die anderen, sondern da kommt noch die Rose im Ballon dazu und was weiß ich. Wie groß ist dann die Fläche?
Die Fläche ist recht groß, aber das Hüpfburgengeschäft, das ist nicht mehr unser Hauptgeschäft. Die sind in einer großen Lagerhalle eingelagert und werden halt im Sommer sporadisch aufgestellt und weniger oft. Es geht mehr in die Richtung, dass wir auch Hüpfburgen ja produzieren für unsere Kunden, in Fernost produzieren. Also wir designen sie, zeigen es dem Kunden und der Kunde kauft dann quasi seine eigene Hüpfburg und wir bieten gleichzeitig dann noch den Support an. Also das heißt, XXL Lutz hat mittlerweile 5 eigene Hüpfburgen. Wenn die jetzt eine ihrer eigenen Hüpfburgen quasi an irgendeinem Möbelhaus haben wollen, wie zum Beispiel gerade jetzt aktuell, heute Sonntag, ist die XXL Lutz Hüpfburg in Landshut vom XXL steht die gerade. Die schreiben also eine E-Mail und sagen, bei der Veranstaltung wollen wir unsere Hüpfburg da haben. Dann packen wir, also die Hüpfburgen sind bei uns eingelagert, dann packen wir die ein, fahren dorthin, bauen die auf, tun die beaufsichtigen, schauen, dass alles passt, packen die wieder ein und fahren die wieder nach Hause und tun sich halt wieder reinigen, reparieren und so weiter.
Du hast alle Termine im Kopf?
Ja, alle, alles.
Nochmal, wie viele Angestellte?
32 fest.
Und zusätzlich dann noch?
150, 180 Nebenberufler.
Dein Tag muss ja 48 Stunden haben, das geht doch gar nicht.
Naja, also das sind ja nicht alle am Event draußen. Also in der Firma in Weiden sind 15 Leute, die dauerhaft immer in Weiden sind und da hat jeder seine Abteilung. Die meisten davon kommen aus eigenen Reihen. Also ich bilde schon seit 2009, den IHK-Ausbildungsberuf Veranstaltungskaufmann, Kauffrau, Kauffrau für Bürokommunikation und jetzt auch mit unserer Dekorationsfirma, die wir noch dazu haben.
Ach, du hast noch eine Deko-Firma gekauft?
In Corona-Zeiten, da ging mir der Po etwas auf Grundeis.
Ja, ich wollte nämlich gerade nachfragen. Ihr wart ja diese Branche, die Corona ja am schlimmsten getroffen haben, denn Eventagentur, was hast du gemacht?
Da ist wiederum ganz viel Glück dabei gewesen und einfach Einfallsreichtum. Also vor Corona war ich mir sicher, dass uns nichts passieren kann. Also es läuft super, wird immer größer, immer besser und es kann nichts passieren. Und dann kam auf einmal dieses Eventverbot. Du darfst keine Events mehr machen. Das habe mich voll aus der Bahn geworfen, weil ich mir gedacht habe, es kann nicht sein. Du darfst jetzt keine Events mehr machen. Also ich dachte mir, okay, in manchen Branchen, da geht es mal auf und ab und so, aber wir sind so groß und so vielseitig aufgestellt. Wenn die Autohäuser nicht mehr das Budget haben, uns zu buchen, dann halt die Supermärkte, wenn die nicht, dann die Möbelhäuser, wenn nicht, dann privat oder von den Supermärkten, von Edeka, Norma, Dance Biomarkt, einer von denen hat immer das Budget, uns zu buchen. Aber dann durfte uns plötzlich keiner mehr buchen. Dann ziemlich am Anfang von dieser Geschichte, nachdem das Telefon heiß gelaufen ist mit nur Absagen, 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 Absagen. Also wir hatten ja für das Jahr 2020 volle Auftragsbücher. Und es kamen jeden Tag, es klingelte nur noch und es gab nur noch Absagen. Das war schon hart. Und dann stand ich an einem Samstagnachmittag privat einkaufen in Bressart an einem Netto und war da drinnen und habe gesehen, dass das Chaos tobt. Die Hamsterkäufer, die Ware war dort gestapelt und die kam man mit den Einräumen nicht mehr mit von den Regalen. Dann dachte ich mir, okay, wenn die Netto-Leute das Problem haben, haben es wahrscheinlich auch die Edeka-Leute. Und mit Edeka bin ich eng vernetzt. Dann habe ich einen Edeka-Chef angerufen und habe ihm gesagt, hey, brauchst du jemanden zum Regale einräumen? Ja, ja, unbedingt, unbedingt. Ja, wie viele? 10 Leute, morgen. Okay, 10 Leute morgen. Kriegst du. Dann bin ich los und habe meine Leute mobilisiert, gesagt, wir müssen morgen am Sonntag in verschiedenen Edeka-Märkten Regale einräumen. Das machen wir jetzt einfach mal und dann schauen wir mal nächste Woche, was draus wird. Und haben es einfach mal gemacht, ohne einen Stundenlohn oder irgendwas auszumachen. Aber das machen wir jetzt einfach mal. Wir helfen denen einfach, weil der hat ja uns auch immer gebucht. Ja, das hat super funktioniert. Und dann die Woche drauf ging es immer um die, ja, wir brauchen wieder Leute. Da einräumen, dort einräumen, das einräumen. Und könnt ihr auch Klopapier holen, weil die kommen nicht mehr dazu. Diese LKWs von der Klopapierfabrik, die sind überlastet. Dann sind wir mit dem Sprinter und dem großen Anhänger zur Klopapierfabrik gefahren, haben das voll geschlichtet und haben das dann bei Edeka ausgefahren. Ja, und haben wir eben Regale eingeräumt und dann haben wir uns auf einen Preis geeinigt, der für alle Seiten gepasst hat. Und dann kam eben der Punkt, so eine kleine Betriebsversammlung, wo ich zu meinen Leuten gesagt habe, es gibt also jetzt genau zwei Möglichkeiten. Entweder ich muss euch ausstellen und unser gemeinsamer Traum von PM Events ist vorbei, oder wir räumen jetzt Regale ein. Und ich habe ihnen gesagt, Leute, das Corona, das dauert eh nicht lang. Das ist bald vorbei und dann können wir wieder nochmal weitermachen. Und für ein paar Monate müssen wir halt jetzt Regale einräumen. Aus den paar Monaten sind 2 Jahre geworden. Parallel dazu haben wir dann, weil wir die Kontakte eben weiter gepflegt haben, viele andere kleine Möglichkeiten gefunden, um Geld zu verdienen. Also Hinweisschilder, Abstandsbodenaufkleber, Roll-ups, die wir designt haben. Dann war es ja lange Zeit so, dass nur eine gewisse Besucherzahl an Kunden in die Supermärkte rein durften. War quasi erforderlich, Eingangskontrollen zu machen. Dann wollten die Kunden desinfizierte Einkaufswagen haben.
Das ist ja eigentlich ein perfekter Geschäftszweig.
Ja.
Räumen deine Leute immer noch die Regale ein?
Wir sind immer noch gefragt. Also es hat sich ja von einem Edeka zum anderen durchgesprochen. Dann kam auch die Norma wieder und die wollten dann auch eben nicht nur in den Fialen einräumen, sondern auch in den Zentrallagern haben wir dann gearbeitet. Und das ist nach wie vor etwas, was wir machen sollten, aber nicht mehr machen können, weil sich das Eventgeschäft so gut wiederentwickelt hat und so zurückgekommen ist, dass ich einfach keine Leute frei habe, die das machen können. Jeder sucht ja Personal und würde es jetzt endlos Personal geben, könnte ich diesen Geschäftszweig wunderbar befüllen. Also da wären genug Kundenanfragen da.
Also ich bewundere dich. Du sprichst immer von Glück, aber es ist unwahrscheinlich viel Kreativität dabei.
Ja, bisschen wahrscheinlich schon.
Du siehst was und denkst sofort immer, hier könnte ich was verkaufen, hier könnte ich was machen. Du siehst die Probleme vom Kunden und suchst nach Lösungen.
Also damals bei Netto Markendiscount habe ich ja in den Schulen gezaubert und habe dann die Schüler eingeladen, da hinzukommen zur Neueröffnung. Das war natürlich so, dass ich ja trotzdem nur eine kleine Gruppe erreichen konnte, vielleicht 200 Schüler. Später haben wir gesagt, okay, das müssen wir besser machen. Wir müssen es so machen, dass wir beim Supermarkt zaubern und dass wir da mehr Leute herbringen. Dann haben wir ein großes aufblasbares Zelt gekauft, wo 100 Leute reinpassen. Und haben wir quasi am Supermarkt, am Neueröffnungstag, am Parkplatz Zaubershows gemacht. Da war dann die Problematik auch, dass die Leute, die Kinder, teilweise 3-4 Kilometer Anfahrts- oder Weg gehabt hätten. Also haben wir Busse organisiert, die Schüler abgeholt haben an den Schulen, zum Supermarkt hingebracht haben. Da haben sie die Zaubershow erlebt, haben Popcorn bekommen, Luftballons.
Bezahlt hat das dann der Supermarkt?
Der Supermarkt, genau. Also das ist so ein wichtiger Konzeptbaustein von mir. Was immer sie auch suchen, bei mir können sie es buchen. Und alles aus einer Hand, und zwar wirklich bis ins letzte Detail. Wenn jetzt der Norma Supermarkt sagt, er möchte, dass am Ausgang jedes Kind einen Werbeluftballon erhält mit Gasfüllung. Dann alles, was Norma machen muss, ist, das auf meinem Formular, das ich angefertigt habe, auf meinem Formular anzukreuzen. Und mehr nicht, denn die Werbeluftballons von Norma, die haben wir, weil wir sie produzieren und wir sie eingelagert haben. Wir haben das Gas, wir haben den Promoter, wir haben alles. Egal wie viele Luftballons die brauchen, egal wie viel Gas sie brauchen, wir haben alles dabei. Und bei der Zaubershow habe ich gesagt, es wäre noch cool, eine gesunde Tüte den Kindern mitzugeben, weil es sind ja auch viele Kinder, deren Eltern vielleicht bei Edeka oder Kaufland oder irgendwo anders einkaufen. Man will die ja an die Norma irgendwo binden. dann muss es alles umweltfreundlich sein. Also habe ich Jute Taschen mit Norma-Logo bedrucken lassen. Dann haben wir 200-300 Taschen in der Früh um 5 Uhr bei Norma befüllt mit frischem Obst und Müsli-Riegeln und Säften und so. Und dieses quasi Kundengeschenk, dieses Kinderkundengeschenk, ja, das haben wir quasi vorbereitet und haben es dann den Kindern mitgegeben.
Das heißt, du fährst zur Norma hin und spinnst jetzt einmal eine Idee, sagst, ach, das können wir machen, und der Marketingleiter sagt, hört sich gut an, Herr Götz, das machen wir. Und dann schreibst du ein Angebot und alles ist gut.
So in Kurzfassung, ja.
Was war dein größter Clou?
Also es war schon damals die Sache mit Netto-Marken-Discount. Als der dann gesagt hat, der Marketingleiter, er möchte mich haben, er kann sich vorstellen, den Zauberclown Netoni, dann damals alles ganz schwierig, eben keinen eigenen Computer, kein Photoshop oder sonst irgendwas, dieses Logo von Netto und dann noch NI dranhängen, Netoni, original der Schriftzug, dann das Kostüm in Rot-Gelb nähen lassen. Das war schon mal alles ein bisschen schwierig. Und dann der Vertrag. Der Vertrag, der eigentlich der wasserfest sein musste. Und da hatte ich ja noch gar keine Erfahrungen, was so große Gastspielverträge betrifft. Und da habe ich im Altpapier im Packstein zufällig einen Gastspielvertrag gefunden von einem Konzertveranstalter, der zufällig im Packstein lebt. Und der hat den chinesischen Staatszirkus nach Deutschland gebracht und hat diese Gastspielverträge ins Altpapier geworfen. Die habe ich gefunden und dachte mir, perfekt, das klingt ja, das hört sich ja perfekt an. Also habe ich dann einfach meinen Namen und den chinesischen Staatszirkus gegen mit Netto ausgetauscht. Und
man muss sich ja auch mal was trauen.
Ja.
Danke an den chinesischen Staatszirkus an dieser Stelle. Es ist ja nicht immer alles leicht. Es kam Corona, aber dann lese ich plötzlich in der Zeitung, es brennt. Was ist passiert?
Ja, als wir Corona quasi überstanden hatten und das Geschäft wieder richtig gut angelaufen ist, also wir wieder unseren Höhenflug weitergemacht haben und eigentlich wieder alles wirklich schön und gut war, haben wir in den gemieteten Firmengebäude in Schwarzenbach eine Erweiterung vorgehabt. Es wurde also wieder ein anderer Raum frei, ein anderer Mieter hat den aufgegeben und wir wollten den dazu mieten. Und dabei mussten wir ein bisschen Mauerdurchbrüche machen und so weiter. Und da hatten wir einen Handwerker engagiert, der mitgearbeitet hat und der hat mit einer Flex etwas geflext. War so gar nicht vorgesehen, aber dann plötzlich stand die Halle in Flammen.
Und zwar alles.
Alles. Es hat sich sehr, sehr schnell ausgebreitet. Es war da auch ein kompletter Spitzboden über die ganze Firma. Alles aus Holz und diese ehemalige Möbelfabrik, ja, die war halt nicht mehr zu halten. Also es war einer der größten oder der größte Brand in der Geschichte der Oberpfalz. 350 Feuerwehrleute haben 3 Tage gekämpft, um das Feuer auszumachen. Ich war selber gar nicht vor Ort, habe es dann nur von meinem Betriebsleiter erfahren, der hat mich angerufen und sagte, es brennt. Und diesen Spruch kannte ich schon von früher, aber mehr, wir haben sehr viele Aufträge. Es brennt an allen Ecken, wir müssen die Aufträge irgendwie schaffen. Ja? Und ich sage, was brennt? Und er sagt, ja, die Firma. Wie? Ja, die ganze Firma brennt. Und ich war gerade in meinem Außenlager in Weiden, bin dann nach Schwarzenbach gerast und konnte natürlich auch nichts mehr machen.
Und wenn man da daneben steht und man schaut auf, ich sage jetzt mal, ein Lebenswerk, welche Gedanken schießen einem da durch den Kopf?
Also das Schlimmste war für mich, dass meine ganze Zauberausrüstung vor meinen Augen da verbrennt. Und ich wollte unbedingt in den Teil des Gebäudes rein, wo ich wusste, wo meine Zauberausrüstung ist, um die zu retten. Und die Feuerwehrleute haben mich nicht reingelassen. Und ich habe mit denen gestritten. Ich wollte unbedingt rein. Ich wollte unbedingt meine Sachen retten. In dem Fall vielen, vielen, vielen Dank an die Feuerwehr. Denn Minuten später ist das Dach eingestürzt. Hätten sie mich reingelassen, würde ich jetzt hier nicht sitzen bei dir, Harald.
Alles weg.
Da kann ich nur jeden Unternehmer oder junge Unternehmer vor allem sagen, sicher deine Daten.
Waren die Daten gesichert?
Ja, aber trotzdem weg. Ich hatte die Daten in einem anderen Gebäude über Kabel gesichert, da die Internetverbindung nicht gut genug war, um es in einer Cloud zu sichern. dummerweise ist halt alles abgebrannt und hat das andere Gebäude halt auch.
Oh Gott.
Also man müsste es noch viel weiter weg sichern, sage ich mal. Und jetzt in der neuen Firma ist natürlich alles in einer Cloud tausendfach rückgesichert. Jetzt kann das eigentlich, ich sage jetzt mal eigentlich, nicht mehr passieren. Und ja.
Wie lange hast du gebraucht, bis dass du dich wieder aufgerappelt hast?
Also gebrannt hat es um 12 Uhr mittags. Wir arbeiten sehr viel über eben WhatsApp und so. Da haben wir eine Gruppe, wo alle Mitarbeiter drin sind. Und um 18 Uhr habe ich geschrieben, Leute, wir bauen das wieder auf. Es geht weiter. 6 Stunden danach. Und 3 Tage danach habe ich mit meinen beiden Mitstreitern aus der Geschäftsführung, mit dem David und mit dem Markus, saßen wir zusammen und haben gesagt, okay, was machen wir? Wir brauchen ein Gebäude. Eine Woche später hatten wir ein Gebäude, da hat man mehrere besichtigt. Und 3 Wochen später sind wir eingezogen in das Gebäude und haben angefangen, das komplett zu entkernen, alles zu neu zu machen. Problematisch natürlich kein Geld, weil die Versicherung hat zwar dann ihren Dienst getan und hat irgendwann einen Großteil vom Verbrannten gezahlt, aber eben jetzt erst nach über 2 Jahren. Ich musste also erstmal einen Kredit aufnehmen, um wieder weiterzumachen, und habe dann mit meinen Mitstreitern und alle haben zusammengepackt. Alle haben einfach wirklich nichts unberührt lassen und mitgemacht. Also da danke ich meinem grandiosen Team auch dafür, dass sie mich auch nicht in den Stich gelassen haben. Denn der eine oder andere hat natürlich irgendwelche Freunde, die sagen, hey, okay, wenn es deine Firma nicht mehr gibt, bringe ich mich bei uns in der Firma unter oder so.
Aber erstmal hattest du ja auch Verdienstausfall, weil ihr musstet ja Eröffnungen absagen.
Nein, es war im Januar, und Januar, Februar und März sind auch bei uns Monate wie bei jeder anderen Eventagentur, wo es sehr wenig Aufträge gibt. Unser erster Auftrag für das Jahr 2022 war der 6. März, eine Neueröffnung von XXL Lutz in Heilbronn. Den Auftrag hatten wir und haben gesagt, okay, den müssen wir machen. Was brauchen wir für diesen einen Auftrag? Und das haben wir gekauft.
Woher kommt dieser unwahrscheinlich große Wille? Und zwar in allem. Vom Stars-Treffen über ich will Zauberer werden, bis hin zu ich baue die ganze Firma wieder auf.
So bin ich. Das war ich schon immer so. Ich wollte schon immer einfach was erreichen, und alles, was ich halt so mir in den Kopf gesetzt habe, da war ich halt immer so sehr verbissen. Also ich bin auch jetzt heute noch sehr verbissen. Wenn ich ein neues Projekt oder irgendwas habe, dann reiße ich mir alles dafür auf, um da ans Ziel zu kommen.
Wie groß soll es denn noch werden?
Das kann man wahrscheinlich jetzt so gar nicht sagen. Also was wir jetzt wieder erreicht haben nach dem Brand, damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Und das bauen wir natürlich weiter aus. Es ist wirklich gut, wie es ist jetzt.
Du bist ja wirklich ein Tausendsasser und sehr viel unterwegs. Eine 7-Tage-Woche. Welche Frau macht das mit?
Ja, wahrscheinlich nicht jede. Und da hatte ich immer wieder Beziehungen in meinem Leben. Und einige sind wirklich an dieser Sache gescheitert, dass ich eben keine Zeit hatte für die normalen Sachen, so Faschingsball, weil Fasching ist Hochsaison immer gewesen, Weihnachtsmärkte, immer Weihnachten Hochsaison. Ich habe im Prinzip alles Hochsaison, die einzige Zeit, die ich im Jahr habe, ist Januar und Februar, und da tue ich meistens die Firma am Kopf stellen und alles wieder regeln für das neue Jahr. Vor acht Jahren habe ich dann die Tina kennengelernt. Und die Tina arbeitet als Lokführerin, und ich habe mir immer gedacht, sie ist die Richtige, aber ich wollte sie nicht fragen, wenn ich nicht wenigstens die 7 verflixten Jahre überstanden habe mit ihr. Und nach dem 7. Jahr, also im 8. Jahr, habe ich mir gedacht, okay, ich denke, das passt, wir kommen zusammen, wir passen zusammen. Sie arbeitet ja immer nebenbei, quasi auch immer bei den Events mit. Kommt jetzt nächste Woche zum Beispiel, sind wir beim XXL in Hirscheid, und da ist sie wieder mit dabei und macht dort eine Fotografin beim Event. Und ich tue zaubern. Und da ist sie immer mit dabei. Und da mit ihr könnte es was werden. Und dann haben wir eben im März 2023 uns das Jawort in Las Vegas gegeben. Musste sein. Las Vegas musste sein. Dann habe ich plötzlich entdeckt, dass man im Stratosphere Tower, der große Hotelturm mit 350 Meter Höhe, dass es da eine Chapel in 350 Meter Höhe oben gibt. Also rausgefunden, wie geht das? Alles klar. Und dann über eine deutsche Hochzeitsplanerin, die in Las Vegas lebt, dann eben dort das gebucht, diese Chapel. Alles ausgemacht und nachdem schon alles für die Hochzeit ausgemacht war, weil wir waren ja klar für mich und die Kinder, wir wollen heiraten in Las Vegas. Danach kam dann der Heiratsantrag.
Du hast sie vor vollendete Tatsachen
gestellt. Nee, wir haben das zusammen geplant.
Ah, okay.
Wir haben das zusammen über Skype und so haben wir mit dieser Hochzeitsplanerin alles ausgemacht. Und die Tina hat immer schon drauf gewartet, auf diesen Heiratsantrag. Und der Heiratsantrag, der kam dann zum 8-Jährigen, zu unserem 8. Jahrestag im Januar 2023. Und dann sind wir nach Las Vegas geflogen und haben dort in der Kapelle in 350 Meter Höhen geheiratet.
In Las Vegas geheiratet. Jetzt mal ehrlich, wie viel kostet denn der Spaß?
Das ist gar nicht so teuer. Das ist wirklich bezahlbar.
Ja, aber wie teuer war es denn? Jetzt sag mal, das würde mich jetzt wirklich interessieren.
Gut, du hast ja nicht das Ganze drumherum, sprich den Flug nach Las Vegas.
Ein Tausender.
Ja, dann das Hotel für eine Woche.
2000.
Genau, aber die Hochzeit an sich hat 3000 Euro gekostet, also was wir dieser Hochzeitsplanerin quasi bezahlt haben. Da war die Urkunde dabei, da war die Hochzeitszeremonie, die Miete für die Kapelle, da war ein Saxophonist dabei. Dann hatten wir das alles über Facebook Live nach Deutschland gesendet. In Las Vegas war es 13 Uhr und in Deutschland war es 22 Uhr abends und es haben wahnsinnig viele Leute zugesehen. Erst im Nachhinein waren so viele Leute, die dann gesagt haben, es angeschaut, es waren bestimmt fast 1000 Leute.
Ich war einer davon übrigens und ich habe mir damals schon gedacht, der verrückte Vogel. Ihr seid dann noch, ihr habt Fotos in der Stretch-Limo gemacht.
Ja.
Also es unvergesslich. Ist das aber rechtlich, zählt das rechtlich? Nee, oder?
Das zählt, soweit ich weiß, auf der ganzen Welt.
Ach.
Nur nicht in Deutschland.
Ja, genau. Also es war ein Spaß, praktisch eine Spaßveranstaltung und zu Hause war dann noch die Unterschrift vom Standesamt.
Nee, die haben wir noch nicht gemacht, diese Sache. Die werden wir aber noch nachholen.
Gibt es ein Erfolgsgeheimnis?
Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Nie aufgeben. Niemals aufgeben. Denn, ich sag mal, jemand zu mir gesagt, jeder Vorteil hat auch einen Nachteil. Aber jeder Nachteil hat auch einen Vorteil. Such den Vorteil aus der Misere, wenn du so sagen möchtest, du bist in der Misere, ist irgendwas Dummes passiert, was Schlimmes passiert, dann such den Vorteil, denn es gibt immer einen Vorteil, immer irgendetwas, was positiv an jeder Sache ist.
Was war der Vorteil an dem Brand?
Ja, der Vorteil ist vielleicht jetzt nicht der größte. Wir haben ein neues Firmengebäude in Weiden, das hat einige Vorteile, ja, die einfach logistisch gut sind, wir haben eine bessere Autobahnanbindung, sind schneller auf der Autobahn, wir haben eine Tankstelle vor der Haustüre, die Mitarbeiter sind recht glücklich, weil die meisten sind ja aus Weiden, die haben kürzere Wege. Ich bin ja schon ein bisschen ein Jäger und Sammler, ich habe also immer Eventgeräte und Sachen gesammelt und konnte mich auch von nichts trennen, weil ich immer gedacht habe, da kannst du mal irgendwann was draus machen. War oft auch so, aber viele Sachen lagen halt in Schwarzenbach auch brach, die schon über 10 Jahre nicht mehr vermietet wurden und nicht mehr vermietbar waren. Die sind halt jetzt weg und die haben wir natürlich nicht mehr wieder gekauft. Wir haben jetzt die Sachen, quasi den goldenen Faden, die Sachen, die wirklich gut sind, die haben wir wieder gekauft und haben den Ballast losgebracht.
Auch den goldenen Nikolausstuhl, der bei euch im Eingang gestanden ist.
Das hat sehr, sehr weh getan. Das waren fünf Nikolaus-Dröhne, die alle 5 verbrannt sind. Aber wir haben jetzt wieder neue 5 Dröhne.
Du nennst dich ja der Zauberer vom Hexenberg. Wie kommt man denn auf so einen doofen Namen?
Ja, also ich habe da in einer Bibliothek gezaubert in Moosbach bei so einem Kinderferienprogramm, ganz am Anfang. Da war ich 17. Und dann nach der Show kamen die Kinder zu mir. Also diese Kinder kommen zu mir an den Tisch her und sagten, wo kommst denn du eigentlich her? Damals hieß ich noch Zauberer Wolfgang Götz, denn einer meiner Zauberlehrer haben gesagt, du musst in deinen Künstlernamen, deinen bürgerlichen Namen reinbringen, weil die Leute im Telefonbuch ja nach dir suchen. Und wenn die wissen, du bist aus Parkstein und heißt Wolfgang Götz, dann finden die dich im Telefonbuch und können dich anrufen.
Der Siegfried aus Las Vegas und der David Copperfield auch aus. Stimmt, die Ehrlich Brothers heißt, es ist spannend, ja.
Und Mir hat es aber nie so ganz zugesagt. Ich wollte immer einen fancy Künstlernamen. Ich habe mich dann irgendwann Magic Shack genannt, weil mir der Name Shack so gefallen hat.
Ja, erinnert ein bisschen an eine Strip-Show. Ja, tatsächlich.
Ja, fangen wir mal noch so an. Also wie gesagt, die Kinder damals fragen, wo kommst du denn her? Und ich sagte, von einem großen Berg. Eben vom Packstein, vom großen Berg, ja. Und dann sagen die Kinder, gibt's denn da auch Hexen? Und ich sagte, massig Hexen, massig. Und der Zeitungsreporter vom Neuen Tag hört uns dazu, belauscht uns da und schreibt in die Zeitung unter mein Bild drunter mit dem Zauberer vom Hexenberg.
Wie entstand der Name PM Events?
Ja, das war die Problematik, die, dass vom Zauberer vom Hexenberg keine große Firma ein Event gebucht hätte. Weil man sagt, okay, das ist ein Kinderzauberclown, der kann das bestimmt nicht. Da war einfach kein Vertrauen da. Dann, wir brauchen einen Namen für diese Firma, damit wir das anders darstellen können. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich bin in Zukunft nicht mehr der Zauberer, der was bringt, sondern es gibt eine Firma und ich bin ein Produkt meiner Firma. Ich habe mich aus meiner Firma untergeordnet. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Promotion. Promotion heißt ja für Bewegung. Das war schon immer mein Motto, für Bewegung. Also habe ich das Ding genannt Promotion Event und Marketing Agentur. Und ein Artikel, ein Produkt war der Zauberer vom Hexenberg und die Hüpfburg und das Kinderschminken und das Popcorn und so weiter. Und aus dem Promotion, abgekürzt, war dann PM. Und da wir Events machen, dann das Wort Events noch dran. Also PM Events heißt eigentlich Promotion Event- und Marketingagentur.
Wenn jetzt ein Zuhörer sagt, Mensch, von dem würde ich mich auch gerne mal verzaubern lassen oder einen Nikolaus bestellen oder einmal Kinderschminken bestellen für die Party oder egal was, wie findet man dich?
Am einfachsten natürlich im World Wide Web, im Internet unter zauberer.net ist unsere Website und da kann man für privat direkt in einem Online-Kalkulator uns buchen, sei es eine Hochzeit oder Geburtstag, kann man dort direkt alles in den Warenkorb packen und komplett online die private Party buchen. Und wenn es eben um Geschäfte oder größere Veranstaltungen geht, dann einfach anrufen, dann kommen wir auch zur Beratung. Denn wenn ich ein Fest habe mit 500 Mitarbeitern, da gehört viel mehr dazu, vor allem viel Know-how und viel Erfahrung, die wir gesammelt haben in den letzten Jahren. Und das bedarf dann persönliche Beratung.
Drei Personen, mit denen du einen Kaffee trinken gehen könntest. Können schon gestorben sein, Sprachbarrieren, egal. Ein Kaffee. Wen würdest du wählen?
Elon Musk, den würde ich gerne mal treffen, weil das ist ein Visionär. Ich weiß, ob ich mich in seine Reihe eingliedern darf, aber der ist ja auch so einer, der sich mit nichts zufrieden gibt und immer weitermacht und seine Vision hat, die Menschen auf den Mars zu bringen irgendwann. Ob er das jemals schaffen wird, weiß man nicht, aber das, was er schon geschafft hat, wiederverwendbare Raketen und alles, also das ist richtig, richtig übelst krass. Und also den Mann würde ich gerne mal kennenlernen, mit dem würde ich gerne mal Kaffee trinken. Dann gibt es natürlich tolle, große Zauberer und ja, Siegfried und Roy sind ja beide nicht mehr unter uns. Mit denen würde ich vielleicht auch schon gerne mal einen Kaffee trinken, wenn das gehen würde. Und ja, da gibt es noch bestimmt viele andere tolle Menschen.
Aber du hast ja schon drei, ja? Elon Musk, Siegfried und Roy.
Ja.
Ja. Was ist dein Lebensmotto?
Kopf hoch, Krönchen richten und weiterlaufen. Niemals aufgeben. Aufgeben, also in jegliche Beziehung gibt es das Wort aufgeben für mich einfach nicht.
Ich hoffe, lieber Wolfgang, dass du noch viele, viele Jahre zaubern kannst, Menschen begeistern kannst. Uns hast du heute definitiv begeistert mit deinem unwahrscheinlich großen Willen, von dem sich, glaube ich, jeder ein Stückchen abschneiden kann. Ja, wir wünschen dir alles Gute. Schön, dass du da warst und du bist jetzt ganz leise.
Ja, ich höre dazu.
Ach so, du hörst zu. Ja, sehr schön.
Zuhören ist wichtig im Leben, ja, ganz, ganz wichtig.
Allerdings, und Zuhören ist ganz, ganz wichtig. Das könnt ihr, liebe Zuhörer, auf Spotify bei Geschichten, die das Leben schreibt. Dort gibt es ganz, 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 ganz viele Geschichten von besonderen Menschen und Heute habt ihr Wolfgang Götz gehört. Vielen Dank, Wolfgang. Schön, dass du da warst.
Danke dir, Harald.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer. Weitere Infos findest du auf www.harrymayer.de.